Hey Leute, hört ihr unseren Podcast, weil ihr im Sales oder im Marketing seid? Dann kommt jetzt Werbung für euch. Wir möchten euch Dealfront vorstellen. Wenn ihr genug habt von der mühsamen Suche nach Entscheidern, dann ist Dealfront genau das Richtige für euch. Denn mit Dealfront könnt ihr auf Firmen und Kontaktdaten zugreifen, um die relevantesten B2B-Leads zu finden und in Deals zu verwandeln. Damit setzt ihr eure Go-to-Market-Ziele erfolgreich um. Dank DSGVO-konformer B2B-Daten und smarter Funktionen wie einzigartigen Filtern seid ihr immer einen Schritt voraus und könnt schnell relevante Wunschfirmen erreichen. Dealfront ermöglicht es euch außerdem, Firmen, die eure Website besucht haben, in B2B-Leads umzuwandeln und sie an euer CRM zu senden. Auf dealfront.com könnt ihr noch heute die kostenlose Demo ausprobieren und eure Go-to-Market-Strategien direkt auf das nächste Level heben. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast.
Du arbeitest im Homeoffice, Eileen? Wow, ich hätte ja auch gern so viel Freizeit wie du. Yep, so die Reaktion von vielen Freunden und Leuten, nachdem ich damals in der 100% Remote-Stelle eingestiegen bin. Die Leute glauben immer noch, irgendwie Homeoffice ist ein Synonym fürs Nichtstun. Und damit Happy Friday und herzlich willkommen bei eurem neuen Lieblingspodcast Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast. Wie immer mit meiner Wenigkeit und dem großartigen Björn, aber heute auch mit einem Dritten im Bunde. Es ist wieder Gast, Folgenzeit, und heute begrüßen wir Patrick Minzen, Sales Manager bei Brother International.
Freut mich, hier zu sein. Hallo.
Wir freuen uns auch richtig doll. Patrick, erzähl uns doch mal ganz kurz in 3 Sätzen, wer du bist, was du machst und wieso Sales.
Ja, du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Patrick Minzen, mein Name, seit 14 Jahren mittlerweile bei der Brother International GmbH angestellt, mit Sitz in Bad Vilbel, aber mit der Spezialität, dass ich zu 100% aus meinem Homeoffice in Hannover heraus arbeite und von hier aus tatsächlich ein 10-köpfiges Team in Deutschland führe, das sich schwerpunktmäßig um das Projektgeschäft bei uns kümmert.
Sehr stark. Du bist seit über 14 Jahren bei Brother International und schon sehr lange Führungskraft. Und heute haben wir ein sehr, sehr cooles Thema, was ein bisschen dazu quasi aufbaut, dass du eben auch schon im Remote sehr lange dabei bist. Und zwar soll es um das Thema Sales Leadership mit Schwerpunkt Außenvertriebsmitarbeitenden in Remote-Teams gehen. Erzähl doch mal, wieso dir dieses Thema so am Herzen liegt.
Weil das für mich ein Thema ist, das seit vielen, vielen Jahren schon für mich völlig normal ist. Also nicht erst, seitdem ich im Leader-Bereich tätig bin, in der eigenen Teamführung, sondern auch schon, als ich Account-Manager war. Ich habe immer aus dem Homeoffice gearbeitet tatsächlich. Vielleicht bin ich da so ein kleiner Exot, ich weiß es nicht. Aber nach meiner Ausbildung war ich mal ein Jahr in meinem damaligen Ausbildungsbetrieb in einem Büro mit 4 Leuten zusammen und habe da am Einkaufen ein bisschen rumgewerkelt. Dann bin ich in den Sales gewechselt und seitdem Homeoffice. Konsequent nie wieder einen Arbeitsplatz in der Firma gehabt. Und insbesondere, als es dann mit der Corona-Zeit so losging und das Thema Homeoffice so stark in die Öffentlichkeit gekommen ist und so extrem viel über Für und Wider diskutiert wurde, habe ich erst mal gemerkt, dass das für extrem viele Menschen scheinbar etwas Besonderes ist, war es für mich überhaupt nicht. Ja, für mich war das genauso normal, wie wenn jemand anders jeden Morgen ins Büro in die Firma fährt. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es ein cooles Thema hier für den Podcast, mal drüber zu sprechen, warum man sich gar nicht sorgen muss vor dem Thema Homeoffice, warum das eine echte Chance sogar für die Zusammenarbeit sein kann und warum ich es nie wieder anders haben möchte.
Sehr cool. Ich habe heute Morgen gerade erst einen Beitrag gelesen. Das passt so wunderbar dazu. 95% der CEOs in Amerika sagen, in 5 Jahren ist Homeoffice ad acta gelegt und jeder arbeitet wieder im Büro. Mhm. Ich stimme dir zu 100% zu. Ich glaube, habe schon immer an die Kraft von Homeoffice geglaubt. Ich glaube aber auch, und ich starte gleich mal mit einer Frage rein oder mit einer These. Ich sage, es ist nicht jeder für Homeoffice geeignet. Stimmst du dem zu?
Ja, dem stimme ich definitiv zu. Da möchte ich gar nicht widersprechen, weil es Menschen gibt, die, das habe ich auch festgestellt in der Corona-Zeit, wo wir dann auch mit unseren Innendienstkollegen in die Richtung gegangen sind, dass wir immer stärker auch die Möglichkeit von Homeoffice anbieten mussten und dann aber auch weiterhin angeboten haben, dass es einfach auch Menschen gibt, die sagen, ich möchte das für mich nicht. Ja, und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Manche brauchen es einfach, dass sie in die Firma kommen, ihre Kolleginnen und Kollegen treffen und dieses soziale Miteinander einfach jeden Tag haben. Bei anderen ist es aber teilweise auch einfach der Fall, dass sie gar keinen Arbeitsplatz zu Hause haben. Ich habe in der Corona-Zeit Menschen erlebt, die haben am Küchentisch gesessen und 8 Stunden lang gearbeitet. Und das geht natürlich nicht lange gut. Das ist ganz klar.
Ja, ich glaube, das ist ganz schon mal direkt am Anfang massiv wichtige Kernaussage. Schaut euch eure Leute an und macht Arbeit nach den Leuten, also ne, oder für die Leute, so Arbeitsplatz da, wo die Leute sich wohlfühlen. Finde ich schon mal richtig cool. Was ist denn deine größte Herausforderung, wenn du sagst Leadership im Homeoffice? Also ich habe es bei uns zum Beispiel ähnlich, ne? Unsere Leute haben auch alle remote und ich freue mich aber auch, wenn ich sie ab und an mal sehen kann. Was ist deine größte Herausforderung dabei?
Die Herausforderungen orientieren sich ja immer so ein bisschen an den eigenen Ansprüchen, die man hat, an sich, an seine Führungstätigkeit und an das eigene Team. Und mir ist es extrem wichtig, dass wir uns auch wirklich als Team verstehen. Also, dass wir das auch fühlen, dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam für die gleiche Sache kämpfen, dass wir Bock darauf haben, unser Team und die Themen, die wir haben, gemeinsam voranzubringen und dass wir eben nicht diese Einzelkämpfer-Mentalität haben, die es teilweise natürlich auch im Außendienst gibt, gerade im Vertrieb, ist ganz klar, ihr kennt das, ja. So, und da liegt die Herausforderung, wie schaffe ich das als Leader, so ein Team von Menschen, bei mir sind es 10, die über ganz Deutschland verteilt sind, die nicht die Möglichkeit haben, sich regelmäßig persönlich zu sehen, trotzdem möglichst eng zusammenzubringen, dass die sich kennen, dass die sich vertrauen, dass die sich als Team fühlen. Das ist für mich die größte Herausforderung.
Okay, dann hau doch mal raus, wie machst du's? Na, jetzt, ey, Insights.
Jetzt muss ich die Insights auspacken. Okay.
Mehr geht nicht. Ganz kurz vorab, grandiose Idee, weil ich glaube, nur so funktioniert es tatsächlich auch. Hut ab, Respekt, dass ihr das so machen könnt. Erzähl mal, wie funktioniert's und was, das würde mich am meisten interessieren. Was sind die Fallstricke und was funktioniert auch nicht so gut vor allen Dingen? Das würde ich auch gerne wissen.
Also gleich vorweg kann ich erstmal alle Zuhörenden jetzt so ein bisschen befeuern, die sich jetzt denken, ach, der will doch jetzt wohl nicht erzählen, dass das alles rein remote wunderbar funktioniert. Wir Menschen müssen doch den persönlichen Kontakt haben und uns quasi auch anfassen können. Ja, habt ihr recht. Also du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass du hin und wieder auch mal die Möglichkeit bietest, dich in Präsenz treffen zu können. Okay. Ich mache unglaublich gerne Teammeetings in Präsenz in Bad Vilbel, wo wir uns gemeinsam treffen in einem schönen großen Meetingraum mit ein paar geilen Themen, die wir gemeinsam vorbereitet haben. Jeder hat seinen Anteil daran. Alles auch so ein bisschen, so ein bisschen spaßig gemacht, ja, dass man Freude daran hat, Themen zusammen zu erarbeiten und natürlich auch mit einem gemeinsamen Abend, wo wir essen gehen, wo wir uns mal richtig schön austauschen können bis in die Nacht hinein. Das gehört einfach dazu. Punkt. Okay. Ja. Kannst du nicht komplett rausstreichen, auch im Kundenkontakt im Übrigen nicht. Auch da gehört es einfach dazu, dass man dafür sorgt, sowas regelmäßig noch zu haben. Aber wenn du jetzt das Remote-Thema betrachtest, frag dich doch zum Beispiel mal, wie halten die meisten Menschen Meetings remote ab? Wir haben diese Diskussion auch ganz oft auf LinkedIn, dass dann dort die Frage gestellt wird, wie gestalte ich mein Meeting effizient und da muss doch eine Agenda her und keiner darf von der Agenda abrücken und da darf sich auf gar keinen Fall privat unterhalten werden und das muss alles straight innerhalb von 10 Minuten ergebnisorientiert durchgezogen werden und dann zack, Deckel drauf, ausloggen, nächstes Thema. Ja? Bin ich kein Freund von. Warum? Ich habe einmal in der Woche mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein sogenanntes Jour fix, wo wir uns in einem Teams-Meeting gemeinsam treffen. Und ich gebe bewusst zum Anfang des Meetings Raum, dass die sich einfach mal austauschen können. Dass der eine erzählen kann, mein Enkelsohn war am Wochenende wieder da, die nächste erzählt, hier meine Tochter, die kommt ja jetzt in die 2. Klasse. Irgendwer war auf einer coolen Party, wo er was von berichten will oder hat ein neues Hobby. Lass die doch einfach reden. Das sind 10, 15 Minuten an Zeit, die du von deinem Meeting investierst in diese Smalltalk-Thematiken, möchte ich sie jetzt mal nennen. Die haben aber einen massiven Impact. Weil das ist dieser Moment, wo die Leute das Gefühl haben, ey cool, der öffnet sich, der erzählt mal was von sich privat, dann erzähle ich von mir auch mal was. Und dann lernen die sich ein bisschen kennen und haben sich vielleicht im letzten Präsenztermin auch irgendwas erzählt, was sie da jetzt wieder aufgreifen und sich da ein Update holen. Das schweißt die Leute zusammen. Kommunikation, dass ich jemanden einschätzen kann, dass ich das Gefühl habe, ich kenne ihn, dass ich auch mal hinter die Fassade blicken kann und nicht nur seine Rolle im Unternehmen sehe, sondern auch den Menschen, der dahinter steht. Und das musst du als Führungskraft, insbesondere von Remote-Teams, unbedingt fördern, weil das das Zusammenhaltsgefühl letzten Endes schafft und stärkt, was du brauchst.
Boah, ich kann dem nichts hinzufügen, weil ich finde, genau das ist es tatsächlich.
Ich find's tatsächlich sehr, sehr spannend, wie du das betrachtest, Patrick, weil ich tatsächlich aus meiner Individual Contributor-Sicht, wenn ich mich daran erinnere, wo ich Homeoffice war, auch 100% remote. Die Company hat das schon seit Geburt an gemacht. Also die waren schon, sind 10 Jahre alt gewesen und das war Corona-technisch überhaupt nichts Neues für die. Für mich war es neu, dass ich 100% remote habe. Ich war in Berlin auch die Einzige, die in Berlin saß. Ich hatte jetzt kein Shared Space. Ich hätte mich auch mit niemandem treffen können. Und war auch erstmal so, okay, ich habe jetzt ja auch remote gemacht davor, ich konnte ins Büro, wird sich nicht viel ändern. So unter der Bedingung, dass ich meine Kollegen und Kolleginnen eben auch treffen kann. Ja, das ist nämlich, das habe ich dann auch gemerkt, das wird ganz wichtig. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, es gibt einen Unterschied zwischen, ich sehe meine Kollegen und Kollegen, mein Team auf Events, also etwas, was beruflich bezogen ist. Oder ich habe auch, und du hast gerade gesagt, Tage, an denen man nur zusammen ist. Man kann auch tagsüber was Berufliches besprechen, aber man hat auch den Rest des Tages für Teambuilding, ja, dass man eben Verbindungen aufbaut. Man redet eben vielleicht nicht nur über Arbeit. Jetzt hatte ich leider das Pech, dass das zunehmend gesunken ist. Also ich habe mein Team immer weniger sehen können, was nicht mehr beruflich related dann war. Und das ist dann irgendwann so weit abgeflacht, dass ich das so einmal im halben Jahr machen konnte. Und da war es für mich tatsächlich richtig schwer, eine Beziehung aufzubauen zu Leuten, die ich dann zum Beispiel neu im Team hatte, weil ich irgendwann auch mit dem größeren UK-Team gearbeitet habe. Jetzt wollte ich dich mal fragen, es gibt ja auch Leute, und wir haben zwar am Anfang gesagt, es gibt, man muss dafür geschaffen sein, aber es gibt ja auch Leute, die sind gerne im Homeoffice und die wollen eigentlich auch gar nicht so Teambonden, ne? Die sind da gar nicht so krass interessiert dran. Für die ist es okay, dass man sich nur online sieht und man muss sich nicht treffen. Für mich ist es wichtig, ja? Hat man ja, glaube ich, gerade gehört. Für manche ist es so, ich bin eigentlich froh, wenn ich meine Kollegen halt außerhalb der Sache nicht sehe. Ich sehe die halt in meinem Zoom-Meetings und das war's. Wie ist denn das bei euch? Ist das für dich ein Einstellungskriterium, dass du sagst, Leute müssen auch schon wirklich Interaktion zeigen wollen und sowas alles? Oder sagst du, nee, dann kann man auch so sein lassen, wie sie sind. Es funktioniert dann eben anders und dafür habe ich andere Tricks.
Also Einstellungskriterium kann es nicht sein, weil du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken, ne? Wenn die bei mir in einem Vorstellungsgespräch sitzen, erzählen die mir natürlich, dass sie teamfähig sind und dass die Bock auf Kommunikation haben und alles fein, alles schick. Wie es dann tatsächlich ist, siehst du erst, wenn du mit den Leuten dann in Aktion bist über mehrere Monate. Tatsächlich bin ich aber der Meinung, dass diese Offenheit, mit Menschen in Kontakt zu treten und sich auch ein Stück weit öffnen zu wollen, in einem erfolgreichen Team einfach mit dazugehört. Wenn du da so Leute hast, die sich total abkapseln, die nichts von sich preisgeben wollen, die irgendwie immer so ein Mysterium sind und irgendwie außen vor mitlaufen am Team, das finde ich schwierig. Das ist dann auch für den Rest des Teams schwer, gerade wenn so jemand neu dazugekommen ist und sich so die Signale sendet, ich möchte mich gar nicht so einfügen, ich möchte euch gar nicht so nah an mich ranlassen, finde ich schwierig. Ne? Also da würde ich schon mit der Person dann drüber sprechen und sagen, du pass auf, wir sind hier in einem echt agilen Sales-Team unterwegs, wir haben Bock hier gemeinsam was zu bewegen, wir müssen in den Austausch gehen, das ist einfach wichtig und das hat auch viel mit dem Feeling innerhalb des Teams zu tun, dass wir einfach auch Spaß an dem haben, was wir miteinander tun. Ja, und da würde ich schon versuchen, das Problem zu finden, warum dieserjenige sich da nicht so richtig einfügen möchte, ne? Und hoffe dann natürlich, dass wir das entsprechend auch ausräumen können. Ich habe es tatsächlich noch nicht gehabt in dieser Vehemenz, wie du es beschreibst. Ne? Sollte sich herausstellen, dass er das gar nicht möchte, dass er da eher so ein bisschen eigenbrödlerisch unterwegs ist, wäre das für mich, für mein Team, so wie wir arbeiten, tatsächlich etwas schwierig.
Ja. Ja, vielleicht mal so grundsätzliche Einordnung. Deine Sales-Leute, welche Form von Sales machen sie? Inside-Sales, Outside-Sales, Außendienst?
Genau. Das sind ganz klassische Account-Manager im Außendienst, okay. Die in meinem Fall die Endkunden direkt besuchen, die dann über unsere Handelspartner entsprechend mit Brother-Produkten und Lösungen versorgt werden. So läuft das bei uns.
Okay, perfekt. Also wir können nochmal einordnen. Das sind nicht die sowieso den ganzen Tag im Homeoffice sitzen und Online-Sales machen, sondern die sind viel unterwegs. Okay, finde ich, spannender Punkt, glaube ich auch, weil ich glaube, das ist was wir schon mal differenzieren müssen, so ein bisschen. Ja. Also, ne, wenn du ein Team hast mit Außendienstleuten, ja sowieso Menschen, die viel vor Ort beim Kunden sind, die viel draußen sind, viel mit Kunden interagieren, die ja sowieso eigentlich zwangsweise aufgrund dessen, was sie tun, auch Menschen mögen müssen. Sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Insofern glaube ich, ist das, ich wage zu behaupten, es ist leichter, da auch ein fully remote Team zu führen, als zum Beispiel, wenn du jetzt, was machst du Software Sales, Inside Sales mit Leuten, die wirklich den ganzen Tag, 5 Tage die Woche, 20 Tage im Monat im Homeoffice sitzen und von da aus Sales machen.
Ja, ist für mich tatsächlich schwer bis gar nicht zu beurteilen, weil ich es noch nicht hatte. Ne? Aber du sprichst da einen guten Punkt an. Während diese ganze Corona-Phase war und dann das Thema Homeoffice so hochgekocht ist und ich auf einmal festgestellt habe, dass es so viele Menschen gibt, die dem Thema sehr skeptisch gegenüberstehen, war bei mir erst so eine Abwehrhaltung da, dass ich so dachte, Leute, was ist mit euch los? Das ist doch, ist doch völlig normal. Wo ist das Problem jetzt auf einmal? Aber klar, im Laufe der Zeit, da werden es einige Zuhörer auch das Thema im Hinterkopf haben, habe ich natürlich auch ein bisschen reflektiert und überlegt, ja, Moment mal, es gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Betätigung. Ja, ich denke jetzt aus der Richtung eines Außendienst-Vertriebsteams, die es gar nicht anders kennen, als aus dem Auto oder dem Homeoffice heraus zu arbeiten oder halt im Hotel. Es gibt aber natürlich auch die Innendienstkolleginnen und Kollegen, die 20 Jahre lang jeden Tag in die Firma gefahren sind und da in ihrem Büro gesessen haben mit was weiß ich wie vielen Leuten und auf einmal sollen die zu Hause sitzen, ganzen Tag. Klar ist das für mich vorstellbar, dass das für die schwierig ist, ja. Oder was du auch gerade sagtest, wenn es eine Homeoffice-Stelle ist von jemandem, der keine Reisetätigkeit hat, sondern wirklich von morgens bis abends, montags bis freitags nur zu Hause in seinem Kämmerchen sitzt. Ist sicherlich auch eine Spezialität. Ich merke es bei mir selber. Ich fühle mich manchmal wie so ein Tiger im Käfig, wenn ich hier irgendwie 2 Wochen nicht mehr rauskomme. Ja. Man darf bei mir auch nicht vergessen, ich komme auch aus dem klassischen Account-Management, bin dann irgendwann in die Leadership-Rolle reingewachsen, bin jetzt durch die administrativen Themen viel mehr im Office, als ich es früher war. Früher war normal, Montag los, Donnerstag nach Hause. Ne? Das ist, ich habe es geliebt. Ne? Ich habe es wirklich geliebt. Jetzt versuche ich das hin und wieder mal einzubauen. Aber klar, da gibt es Unterschiede. Je nachdem, was du für einen Betätigungsbereich hast. Und das muss man dann, glaube ich, auch beachten. Aber mir geht es auch gar nicht so sehr darum, ist Homeoffice jetzt geil oder nicht so geil? Oder muss man das jetzt anordnen oder verbieten? Sondern ich glaube, dass das eine Art und Weise ist zu arbeiten, die man grundsätzlich anbieten sollte, aber die man auch niemanden aufs Auge drücken muss, wo man niemanden zu zwingen muss und wo man natürlich auch immer ein bisschen schauen muss, wie gehen die Menschen damit um? Weil ganz klar ist auch, das ist auch ein Thema, eine Frage, die sich viele stellen, wie messe ich denn, ob da dann auch wirklich die Arbeit passiert, die ich meine, bei mir im Office in der Firma zu sehen, wenn die Leute da sind. Im Sales ist es relativ einfach. Ich kann das ganz gut messen, anhand von Zahlen, anhand von Terminen, die die Leute machen. Ich habe Zugriff auf die Kalender, ich kann das sehen. Ja, also wenn da einer jetzt plötzlich gar nichts mehr machen würde, würde es mir auffallen. Aber wie ist es in anderen Bereichen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es da schwieriger. Kann durchaus sein.
Ja, also ich schmeiß mal was mit rein, was ich in den letzten Jahren einfach festgestellt habe. Wir haben ja ganz viele, die jetzt mit Sales anfangen, die haben es gar nicht anders gelernt. Haben Aileen und ich eben im Vorwege schon mal drüber gesprochen. Die kennen ja nur Homeoffice. So. Wenn du denen auf einmal sagst, hey Leute, geht nicht mehr, weil es einfach, keine Ahnung, zig Faktoren gibt, die dagegen sprechen, völlig wertfrei, warum? Wird schwierig. Auf der anderen Seite hat es ja, also ich mache seit 30 Jahren Sales, ich habe von diesen 30 Jahren, würde ich wagen zu behaupten, die Mehrheit im Office gesessen. Ich war eine ganze Zeit lang selbstständig, da habe ich in meinem eigenen privaten Büro gesessen, aber als Angestellter im Sales habe ich die Mehrheit meiner Zeit im Büro gesessen. Auch ganz lange Außendienste mitgemacht, deshalb, ich verstehe dich so gut, wenn du sagst, ich muss mal wieder raus. Für mich ist das Paradies. Ja. Wenn ich rausfahren kann zu Kunden, wenn ich nochmal selber rausfahren kann, wir machen übrigens Software as a Service mit Außendienst, was auch sehr selten ist, weil die meisten sagen, was, du kannst doch keine Software im Außendienst verkaufen. Doch, na klar, Logo, warum denn nicht? So, und Ich finde den Ansatz total spannend, den du da hast, zu überlegen und zu sagen, hey, ich gucke mir jeden individuell an und ich schaue einfach, also für uns zum Beispiel, wir haben 2 Büros, wir haben in Bad Kreuznach unsere Zentrale und wir haben unser Sales-Büro ist in Hilden bei Düsseldorf und das ist ein Angebot für unsere Mitarbeiter. Die können sich das ausruhen, ob sie ins Büro kommen oder nicht. Wir machen schon so, dass wir sagen, okay, Minimum einmal im Monat treffen wir uns auch. Fix, das machen wir dann auch alle, aber lass uns wenigstens, das Angebot ist da, ihr könnt es nutzen. Und ich finde diesen Gedanken sehr spannend zu überlegen, hey, lass uns doch einfach mal Arbeit neu denken. Jetzt sagst du, wieso, machen wir schon seit 14 Jahren? Ja, weil du ein Außendienstteam führst, was ja sowieso eigentlich die meiste Zeit draußen sein soll beim Kunden nach Möglichkeit. Wie handhabt ihr das bei euch in der Company denn generell? Ich sag mal so außerhalb deines Teams. Das würde mich auch nochmal interessieren.
Ja, da gibt's eben für die Innendienstkolleginnen und Kollegen eine bestimmte Anzahl an Homeoffice-Tagen, die sie im Monat zur Verfügung haben und die sie dann entsprechend bei ihrem Vorgesetzten halt anmelden und nehmen können. Ne? Mhm. Also die Möglichkeit besteht bei uns in der Firma, war aber tatsächlich in dieser Ausprägung, wie wir es heute haben, vor Corona auch noch nicht so das Thema. Mhm. Da war es normal, dass der Außendienst halt im Homeoffice war, weil sie keinen Arbeitsplatz in der Firma haben. Aber die Innendienstkollegen, da war das nicht so normal, dass die von zu Hause arbeiten. Heute hat das schon einen recht hohen Grad an Normalität erreicht. Mhm. Ist aber nicht so, dass es dort Leute gibt, die irgendwie über Wochen nur von zu Hause arbeiten. Mhm. Also da gibt es schon eine gewisse Begrenzung auch.
Mhm. Mich würde mal interessieren, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass man ja Leute nicht zwingen kann, sowohl nicht zwingen kann, im Homeoffice zu sitzen oder eben auch ins Office zu gehen. Tendenziell, und so kommt mir es ein bisschen zumindest in der LinkedIn-Bubble vor, geht die Stimmung ja schon ein bisschen dahin, dass viele Companies sagen, nee, also gerne 2, eigentlich 3, vielleicht sogar 4 Tage Office wären schon wieder ganz toll. Und dann kommen wir zu dem Punkt, weil viele auch meinen, naja, vor allen Dingen auch das Lernen voneinander ist nicht so einfach, wenn man eben die ganze Zeit nur im Homeoffice ist, aber auch wenn es ums Management geht. Und das finde ich ganz spannend, weil du jetzt wirklich ja komplett das Gegenteil bist und auch es funktioniert ja, wenn man so lange auch in derselben Firma ist, da macht man auch was richtig. Und die Firma an sich auch, muss man auch sagen. Weil sie nämlich sagen, ja, klar, man kann Daten, KPIs und sowas alles tracken, aber da geht auch noch mehr vielleicht, wenn sie halt im Office sitzen, während der Manager im Nebenraum sitzt und deswegen so ein bisschen die Tendenz auch alle wieder ins Office. Wie ist denn da deine Meinung, gerade aus der Manager-Sicht auch?
Also meine persönliche Meinung ist, dass ich wenig Glauben da reinsetze, dass Menschen besser oder stärker performen, wenn ihnen der Chef im Nacken sitzt, sagen wir es mal so. Ja? Also ich persönlich würde mich dabei nicht wohlfühlen, nicht weil ich irgendwas zu verbergen habe oder so, sondern weil ich einfach gerne frei arbeite und auch das Gefühl haben möchte, dass man mir vertraut in dem, was ich tue. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und viele fragen sich ja immer, Vertrauen, wie baut man sowas auf? Der sicherste Weg, um Vertrauen aufzubauen, ist tatsächlich Zutrauen. Das ist ganz lustig, das beachten viele nicht. Aber je mehr du Menschen zutraust, desto mehr Vertrauen baust du auf und das bekommst du auch zurück. Ja, das heißt, wenn ich meinen Leuten zeige, ich traue dir zu, dass du das von zu Hause aus machst. Ich traue dir zu, dass du selbstständig deine Termine planst. Ich traue dir zu, dass du deine Ziele erreichst, die du am Anfang des Geschäftsjahres mal bei mir unterschrieben hast. Dann ist das ein ganz anderer Schnack, als wenn ich mich da permanent in den Nacken knie und gucke, zeig doch mal, was hast du denn jetzt? Und jetzt ist wieder eine Woche rum. Wie sieht's denn aus? Und was hast du denn geschafft? Und zeig mir doch mal deinen Kalender. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das motivierend ist und dass das zu mehr Erfolg führt. Ich würde es selber auch nicht so haben wollen und in meinem Team war es auch nie nötig, das so zu tun. Ja.
Ich würde wagen zu behaupten, schon jetzt das Key Takeaway überhaupt, bin ich mir ziemlich sicher, dass er mir das auch rausschmeißt. Vertrauen beginnt mit Zutrauen. Finde ich sehr, sehr, sehr geil, weil es ist ja letztendlich... warum stelle ich jemanden ein, wenn ich ihm es nicht zutraue, ne? Dass es kann.
Richtig.
Wie immer. Richtig. Jetzt kommen wir als Führungskräfte und das jetzt kommt so langsam der Punkt, den ich spannend finde, wie du damit umgehst zum Beispiel. Wir hatten schon mal eine Folge relativ am Anfang bei uns, die ist Hiring versus Firing und wir kommen ja alle irgendwann mal an diesen Punkt. Du hast es eben gerade schon beschrieben. Du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken, nicht in den Kopf. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wie gehst du denn mit dem Thema Performance, Nicht-Performance und daraus resultierenden Konsequenzen um? Erste Frage, so wie ich dich jetzt in der Kürze der Zeit kennengelernt habe, wage ich zu behaupten, du bist ein empathischer Mensch und dir macht auch eine Kündigung überhaupt keinen Spaß, ähnlich wie mir. Also ich habe mich damit scheiße gefühlt, hat mir keinen Spaß gemacht, fand ich total doof und ich hoffe, dass das auch noch lange so bleibt. Mhm. Wie ist das bei dir? Was macht das mit dir? Weil auch das hat ja was damit zu tun, was du gerade sagst. Mhm. Wenn du dann feststellst, ne, dass ich habe es zugetraut und ich habe vertraut und vielleicht hat's Vertrauen zwar gereicht, aber das Zutrauen dann doch nicht. Erzähl mal.
Also Die andere Seite des Thema Zutrauens ist natürlich das Thema Konsequenz, ne? Und Konsequenz ist auch ganz wichtig als Signal den anderen Teammitgliedern gegenüber. Man muss sich vorstellen, wir sind ein Team, das gemeinsam kämpft und gemeinsam bestimmte Ziele erreichen will. Und jetzt haben wir vielleicht jemanden dabei, der da aus der Reihe tanzt, der sich vielleicht auf dem Erfolg der anderen ausruht, der sich selbst nicht richtig reinkniet, der vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle manipuliert. Dann muss es eine Konsequenz geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch das gehört dazu, um das Vertrauen des restlichen Teams aufrechtzuerhalten, weil die verlassen sich letzten Endes darauf, dass ich als Führungskraft das schon regle. Ne? Und wie gehe ich damit um? Natürlich gehe ich, wenn ich solche Situationen habe, wobei es noch nicht häufig der Fall war, aber ich habe schon Situationen gehabt, wo sich abgezeichnet hat, dass die Person vielleicht nicht die richtige Person für das Team ist, dann gehe ich erstmal ganz klar ins Gespräch mit dieser Person, ins Vier-Augen-Gespräch und erzähle auch ganz offen von der Leber weg, was mir aufgefallen ist und dass ich besorgt bin um diesen Zustand und dass ich das Gefühl habe, dass es in die falsche Richtung geht. Und hoffe dann natürlich, dass mir die Offenheit entgegengebracht wird, dass mir auch erzählt wird, woran es denn liegt, warum es nicht richtig funktioniert. Mhm. Ja. Und ich bin auch bereit, sehr, sehr gerne bereit, immer Kritik anzunehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Leute bei mir im Team wissen auch, dass ich das sogar fordere. Ja. Also ich möchte, dass sie mir sagen, was nicht gut läuft in der Zusammenarbeit mit mir, wo ich mich vielleicht verbessern muss, wo es vielleicht Situationen gab, in denen ich mich nicht so verhalten habe, wie sie es von mir erwartet hätten oder wie es für sie besser gewesen wäre. Und genau auf dieses Thema gehe ich dann, dass ich denjenigen versuche zu motivieren, mir deutlich zu sagen, wo das Problem liegt, und hoffe, dass dann eine gewisse Ehrlichkeit mir auch entgegengebracht wird. Und ich hatte in der Vergangenheit zwei Situationen tatsächlich, an die ich mich so zurückerinnern kann, wo das dann auch tatsächlich dazu geführt hat, dass es einen sehr, sehr ehrlichen und offenen Austausch gab und wo sich aber tatsächlich in beiden Situationen herausgestellt hat, dass es nichts mit Personen im Team oder mit der Führungsleistung oder mit dem Unternehmen an sich zu tun hatte, sondern das war dann so klassisch, ich habe mir einfach was anderes darunter vorgestellt und merke jetzt, ich kann dem einfach nicht gerecht werden. Ich fühle mich damit nicht so wohl. Und diese beiden Personen, die ich da im Hinterkopf habe, sind heute einfach beide in anderen Jobs sehr, sehr glücklich. Der eine hat sich selbstständig gemacht, der andere ist in einer anderen Firma. Ich habe immer noch einen guten Kontakt zu denen und denen geht's da gut. Ja, also passt. Mhm. Aber man muss darüber sprechen, man darf das Pferd nicht totreiten, auf Deutsch gesagt, sondern in dem Moment, wo man diese Schwierigkeiten erkennt, sollte man es offen unter vier Augen ansprechen. So gehe ich damit um.
Danke.
Das klingt schön.
Es ist gerade so, also für mich ist das Wohlfühl, weil ich genau so das bei uns auch handhabe. Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen und dich voll in allem bestätigen, was du gesagt hast. Was mich interessieren würde, weil haben wir auch drüber gesprochen, das Gefühl, was du hattest, als diese Gespräche anstanden, hast du das gefühlt, was dabei rausgekommen ist oder nicht?
Sind wir ganz ehrlich, ich zwinge mich dazu, kein Gefühl des Scheiterns zu haben in dem Moment. Gut. Mhm. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das ist das, was du angesprochen hast, dieses Empathie-Thema. Ich fühle mich einfach extrem verantwortlich für die Leute in meinem Team. Und wenn da irgendetwas nicht funktioniert, wenn jemand unglücklich ist mit dem, was er macht, wenn was auch immer da an negativen Themen auf den Tisch kommt, dann fühle ich mich dafür sehr stark mitverantwortlich einfach. Ne? Und in so einem extremen Moment, wo es darum geht, ob jemand im Team verbleibt oder nicht, ist das natürlich umso stärker. Aber man muss sich dann natürlich auch im Hinterkopf sagen, gerade wenn es dann so ein Ergebnis ist, wie das eben beschriebene, dass das nichts ist, was ich hätte verhindern können. Ja. Weil die Ursache einfach ganz woanders liegt. Ja. Mhm. Schlimmer wäre es, wenn ich mich extrem ätzend verhalten hätte und aufgrund dessen sagt jemand, ich kann mit dir gar nicht, das geht nicht, wie du mit mir umgehst, ich verlasse jetzt dieses Team. Das würde mir echt zu denken geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich Mensch, das geht mir nah, das mag ich nicht. Ich finde, dass es wichtig ist, dass die Leute sich fair behandelt fühlen und dass sie gerne mit mir und mit den anderen Leuten im Team zusammenarbeiten. Nur so kann Erfolg am Ende auch funktionieren, ne?
Ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Weil letztendlich, du hast es gerade eben gesagt, das ist das, was mich immer begleitet hat. Es ist ja, wenn eine Einstellung scheitert, ist es auch mein eigenes Scheitern als Führungskraft immer. Und das ist was mich eigentlich immer so begleitet hat. Insofern danke für die Bestätigung dessen, was eigentlich so wichtig ist. Weil, Aileen, denk dran, Manager sind auch Menschen.
Ja, viele von denen, nicht alle, glaube ich.
Ja.
Aber was ich tatsächlich noch rausgehört habe und was ich jetzt den Leuten auch nochmal mitgeben möchte, die zuhören, wenn ihr gerade in der Situation seid, dass ihr vielleicht nicht performt oder gerade hinterfragt, ob das, was ihr da macht, noch richtig ist und hattet vielleicht schon Gespräche, wie Patrick eben mit seinen zwei Mitarbeitenden hatte. Wie ihr hört, aus euch kann immer noch ein Gründer werden, aus euch kann irgendwo in einer anderen Firma noch ein erfolgreicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin werden. Also nicht sich gleich komplett aufgeben. Es kann einfach sein, dass es nicht gerade die richtige Zeit und nicht die richtige Tätigkeit. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, Patrick, und dann, weil ich immer der Spielverderber bin, der auf die Zeit achtet, sind wir auch schon fast am Ende. Aber mich würde mal interessieren, gab es jemals in diesen 14 Jahren irgendwelche Veränderungen an dieser Remote-Sache, irgendwelche Ideen, die man hätte vielleicht umsetzen können, wo du gesagt hast, habe ich gehört, habe ich gesagt, nee, das können wir auf gar keinen Fall machen, das würde das ganze System, so wie es ist, irgendwie kaputt machen. Da habe ich mich auch vehement dagegen gewehrt. Oder war es bei euch tatsächlich, ist es einfach in der Company, die sind alle so happy, wie es ist und die wissen, das, was gut läuft, das braucht man nicht ändern?
Also ich kann mich da jetzt an nichts erinnern, was so einschneidend gewesen wäre, dass es starke negative Konsequenzen gehabt hätte. Was natürlich extrem einschneidend war, aber auch ein Stück weit in positiver Hinsicht, auch wenn ich das immer so schlimm finde, in Verbindung mit der Corona-Zeit zu sagen, es gab auch positive Auswirkungen. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Wir haben vor dieser ganzen Corona-Situation auch schon aus dem Homeoffice heraus gearbeitet, wie ich es beschrieben habe. Aber da war es so, dass wir ganz, ganz wenige Kunden hatten, die überhaupt über eine Webkonferenzlösung verfügten. Das heißt, selbst ich hatte als Account Manager häufiger mal die Situation, dass ich für eine Stunde Meeting von Hannover aus nach München gefahren bin, habe da das Meeting gehabt und bin wieder nach Hause gefahren. Ja, entweder am selben oder am nächsten Tag. Also verrückt eigentlich, ja. Und mit der Corona-Phase kam dann dieses Webkonferenzthema auf und auf einmal gab es die Möglichkeit, schnelle, sehr professionelle Absprachen auch mal eben schnell per Teams, Zoom, Skype, was auch immer man nutzt, wahrzunehmen. Und das hat einen natürlich auch extrem entlastet und auch auf beiden Seiten viel Zeit gespart, ne, die man sonst für so ein kurzes Meeting, für die Vorbereitung, Anreise etc. hätte aufbringen müssen. Gleichzeitig war da aber das Thema da, dass die Leute Angst hatten, jetzt verlieren wir den persönlichen Kontakt komplett. Jetzt gibt es nur noch diese Webkonferenz. Mhm. Um Gottes Willen. Ja, das ist ja schlimm. Wie soll das funktionieren? Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Aber auch da kann ich sagen, das hat sich komplett relativiert. Also gerade bei mir im Team und auch die anderen Außendienstteams bei uns in der Firma, zu denen ich engen Kontakt habe, da stelle ich das ebenso fest. Die haben sehr, sehr gut gelernt, welche Themen man einfach mal schnell per Webkonferenz abwickeln kann und bei welchen es nach wie vor besser ist, den Kunden persönlich zu besuchen im Unternehmen, vielleicht nochmal mit dem Mittagessen zu gehen anschließend oder abends nochmal mit dem Essen zu gehen. Das ist immer noch existent, das ist nicht ausgestorben. Aber diese kurzen Meetings mit Kunden, die weit weg sitzen, dafür sind diese Webkonferenzlösungen einfach extrem wichtig geworden. Das war so die krasseste Veränderung im Außendienst Remote Work, die ich so die letzten Jahre erlebt habe.
Mhm. Ja. Kann ich so gut nachvollziehen. Früher 80.000 Kilometer im Jahr gefahren und du sitzt da teilweise und denkst dir, what for für einen Termin einmal quer durch die Republik. Steht, finde ich, auch heute noch, ne, oder mit der Gewissheit von heute, Kosten Nutzen in keiner Relation. Egal wie groß der Deal ist, muss man einfach sagen. Deshalb machen wir noch 2-3 Termine und bleib einfach ein bisschen länger, dann lohnt sich das. Mhm. Kann ich gut und voll und ganz nachvollziehen. Ja. Schön. Mhm.
Was wir uns auf jeden Fall abschneiden können, wir ganzen B2B-Seller, die an so einen Außenvertrieb gar nicht gewöhnt sind, wenn ihr in derselben Stadt wohnt oder es ist nicht weit weg, könnt ihr eure Prospects oder zukünftigen Kunden auch mal besuchen gehen. Hat für mich tatsächlich in der Vergangenheit den Unterschied gemacht. Ich glaube, ab einem bestimmten Stage, vielleicht muss man das nicht von Anfang an machen, aber ab einem bestimmten Stage, da lohnt es sich tatsächlich, wenn man dann doch mal zusammenkommt in real life. Bevor wir das Ganze abrunden, Björn, du hast noch eine Frage an den Patrick.
Richtig, genau. Normalerweise, Patrick, an dieser Stelle stellen wir eigentlich immer die Frage nach dem größten Sales-Fail der Vergangenheit. Da wir eine Weihnachtsfolge haben, liebe Leute, habe ich eine andere Frage an dich.
Ja.
Ja, genau, richtig. Das ist immer schön, ne? Die unvorbereiteten Dinge zum Schluss. Ich liebe es, du, kann ich dir also sagen.
Wir müssen für deine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ich habe mich hier auf gar nichts vorbereitet. Ja, ne? Das ist hier alles von der Leber weg. Also
hau perfekt, raus. Das war die Idee. So, pass auf. Drei Weihnachtsgeschenke für Vertriebler, die absolute Must-Haves sind.
Drei Weihnachtsgeschenke für Vertriebler, die absolute Must-Haves sind.
Genau, richtig.
Okay, also da gibt es auf der einen Seite ein tolles Buch, Atomic Habits heißt das. Kennst du das?
Nee, kenn ich tatsächlich noch nicht.
Das ist von, ich guck mal, ob ich es gerade holen kann. Das ist das hier, seht ihr das?
Mhm.
Das ist so ein Buch, das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Ich will jetzt nicht zu tief reinsteigen, aber die Leute können ja mal googeln, worum es da geht. Hat mir persönlich sehr geholfen, um mir über so gewisse Dinge im Klaren zu werden, wie ich draußen so agiere. Ganz spannend, würde ich auf jeden Fall verschenken. Dann sollten die Vertriebler definitiv ein ordentliches Smartphone haben, was immer gut geladen ist und das am besten auch immer dabei haben, mit Ausnahme, wenn ihr mal mit eurer Frau und euren Kindern in den Urlaub fahrt, dann lasst es auch ruhig mal aus. Weil meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, wenn du das jetzt nicht bald mal sein lässt, dann fahre ich mit dir gar nicht mehr weg. Und ich muss euch sagen, sie hat recht gehabt. Ja, also lassen wir das Thema. Ich habe mich dann gebessert und jetzt funktionieren die Urlaube auch wieder. Und was könnte das dritte Geschenk sein? Da muss ich tatsächlich mal überlegen, was braucht man denn noch im Außendienst? Also ich glaube, so diese klassische Terminkladde, die man früher immer verschenkt hat, die hat ausgedient. Ja, das machen wir alle nicht mehr so gerne in diesem belederten Notizbuch, wo wir uns immer alles reingeschrieben haben. Das können wir, glaube ich, vergessen. Aber was wichtig wäre, wäre, glaube ich, dass man sich vielleicht nochmal ein Apple Music oder ein Spotify-Account oder sowas holt und unterwegs im Auto sich wertvolle Podcasts und Hörbücher anhört, anstatt sich im Radio tausendmal den gleichen Müll anzuhören. So mache ich das nämlich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier in einem coolen Podcast bin, sondern weil ich das tatsächlich lieben gelernt habe, gerade auf weiteren Strecken ins Auto einsteigen, Podcast an zu Sales-Themen. Man nimmt so viel mit, man merkt sich auch so viel, lernt so viel dabei, sollte man auf jeden Fall mit dabei haben, ja. Verschenkt Spotify und Apple Music Lizenzen meinetwegen oder was es da noch so gibt.
Merci beaucoup. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das letzte habe ich schon. Die ersten zwei Sachen kann ich noch gut gebrauchen. Ich liebe ja Bücher. Ich hoffe, dass der Weihnachtsmann gerade zugehört hat, damit ich das unterm Weihnachtsbaum finde. Patrick, damit sind wir tatsächlich am Ende. Es war mir wirklich ein inneres Möhrenschälen. Danke, dass du dabei warst. War super cool, mal auch ein bisschen was anderes zu hören als immer nur unsere B2B-SaaS-Blase. ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht. Liebe Leute, alle, die da draußen sind, es ist Freitag, es ist Weihnachtszeit. Wenn ihr die Geschenke noch nicht habt oder hattet, dann könnt ihr sie euch jetzt noch zulegen oder zulegen lassen. Auch für Leute, die nicht Außenvertriebsmitarbeitende sind Bücher, Podcasts immer wertvoll und ein gutes Handy übrigens auch. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit hattet, dass ihr natürlich nächste Woche Freitag auch wieder einschaltet, dass ihr nicht vergesst, auch euch mit Patrick zu vernetzen, denn seitdem ich ihm folge, sehe ich auch coolen Content von ihm und kann es nur empfehlen. Von daher auf jeden Fall auch noch das machen und ihr wisst, wie immer, habt auch einfach Spaß und genießt die Zeit und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dann!
Und da der nächste Freitag schon im nächsten Jahr ist, wünschen wir euch an dieser Stelle natürlich auch noch, Patrick, du hast die große Ehre, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Klasse. Wenigstens einer muss den Kalender im Kopf behalten. Ich feiere diese Folge schon jetzt so dermaßen. Ich kann euch das gar nicht sagen. Liebe Leute, kommt gut ins neue Jahr. Danke für eure Treue im ersten Jahr an dieser Stelle. Danke, dass ihr dieses Projekt unterstützt von Anfang an. Danke an die geilste Sales Community der Welt, an die SDRs of Germany, die uns von Anfang an unterstützt haben. Danke an den Artist Circus, ohne den es dieses Projekt niemals gegeben hätte. Nochmal vielen Dank, Rufen, für die Idee dazu. Patrick, dir auch von meiner Stelle vielen Dank. Es hat extrem Spaß gemacht, gerade weil der Blick über den Tellerrand für uns einfach in unserer kleinen Bubble, in der wir sind, so wichtig ist. Vielen Dank.
Lieben Dank. Ihr seid richtig cool. Macht weiter so. Guten Rutsch. Alles Gute euch.
Dankeschön. Danke. Tschüss.